SWR 3 Spezial. Eure Fragen zum Thema Impfen.
Mit Sebastian Müller, hallo. Was ist, wenn ein Kind geimpft werden möchte, die Eltern aber dagegen sind? Was gilt im umgekehrten Fall? Wer haftet bei Impfschäden? Wir wollen über rechtliche Aspekte reden in unserem SWR 3 Spezial mit ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam. Ich höre mich doppelt. Ganz aktuell hat ja der Bundestag... Ganz aktuell hat ja der Bundestag zum ersten Mal eine Corona-Impfpflicht beschlossen für bestimmte Einrichtungen. Die Meldung ist 2 Stunden alt. Frank, wie schätzt du diese Entscheidung ein?
Ja, das ist ein erster Schritt hin zu einer Impfpflicht. Die bezieht sich jetzt ja auf bestimmte Einrichtungen, Pflegeheime, Krankenhäuser und so weiter. Und das ist jetzt kein komplettes Neuland, zumindest bei Impfungen, denn wir haben bei dem Thema Masernimpfung schon zumindest etwas Vergleichbares, so eine teilweise Impfpflicht. Also alle, die in Kitas und Schulen arbeiten, aber auch alle Kinder, die da hingehen, die müssen Masern geimpft sein. Und das überträgt man jetzt quasi auf Corona, auf bestimmte andere besonders gefährdete Einrichtungen. Und wenn man solche Sachen anordnet, muss man immer wissen, das sind sensible Sachen, das geht nicht einfach so. Da muss die Lage schon auch wirklich heftig sein. Und wenn man dann zum Ergebnis kommt, die milderen Mittel, mit denen man gleich gut die Pandemie bekämpfen kann, die werden gerade einfach immer weniger, dann kann sowas rechtlich auch möglich sein. Ob man es dann macht, den ersten Aufschlag, den hat dann immer die Politik und den hat sie heute zumindest teilweise auch ja gemacht.
So, du hast schon gesagt, da könnte sich quasi auch der Rest dann schon ankündigen. Ist denn eine Impfpflicht für alle rechtlich möglich?
Also vor einem halben Jahr hätte ich auf die Frage noch gesagt, nein, weil der Staat, bevor er so eine harte Maßnahme anordnet, das ist ja ein Eingriff in dieses Grundrecht, kennt man körperliche Unversehrtheit so. Da muss man wirklich alles andere vorher ausschöpfen. Und ich glaube, jetzt kommen wir langsam an so einen Punkt, wo man sagen kann, naja, die milderen Mittel, die genauso gleich gut wirken gegen die Pandemie, die werden immer weniger. Deswegen glaube ich persönlich, dass man das rechtlich rechtfertigen kann. Das ist aber gerichtlich noch nicht abschließend entschieden. Das ist meine persönliche Einschätzung. Und die Politik sollte das aber auch nicht benutzen, um sich jetzt zurückzulehnen und gesagt, das ist das Allheilmittel. Es muss schon alles getan werden, um die Leute zu impfen. Und sollte die mal kommen, die Impfpflicht, dann muss auch wirklich jeder sofort einen Termin bekommen müssen. Das war ja bislang nicht selbstverständlich, weil sonst geht das natürlich gar nicht.
Eine Impfpflicht für bestimmte Einrichtungen wurde vor 2 Stunden beschlossen. Wenn du mich vor 2 Monaten gefragt hättest mit dieser Impfpflicht, dann wäre ich skeptisch gewesen. Mittlerweile sind aber die Weichen gestellt. Es wäre letztes Mittel und viele praktische Fragen sind noch offen. Das hat unser Rechtsexperte Frank Bräutigam gerade eben dazu gesagt. Reden wir doch mal über rechtliche Konsequenzen, Frank. Meinst du, da werden jetzt schon erste Klagen vorbereitet?
Es gibt ja von mehreren Seiten können rechtliche Konsequenzen kommen, dass dagegen geklagt wird. Das halte ich für wahrscheinlich, denn auch gegen die Masernimpfpflicht an Kitas und Schulen gibt es schon Klagen beim Bundesverfassungsgericht, die sind noch nicht entschieden. Da wäre natürlich spannend zu sehen, wie entscheidet Karlsruhe das bei der Masernimpfpflicht, die es schon gibt, weil man das vielleicht zumindest ansatzweise übertragen kann, ist aber noch offen. Es ist natürlich aber auch für die Menschen, die dort arbeiten, die werden ja auch mit Konsequenzen leben müssen, wenn sie sich nicht impfen lassen. Also die Regel ist ja jetzt, wenn ich das richtig sehe, bis zum 15. März müssen die ihre 2. Impfung nachweisen. Und wenn sie das nicht tun, die Konsequenzen sind noch nicht ganz klar geregelt, aber dann kann es sein, dass sie da nicht mehr arbeiten dürfen, also keinen Lohn bekommen und sich diese Spirale dann immer weiter dreht. Also das hat ja ganz konkrete Konsequenzen, diese Impfpflicht für Menschen, die sagen, ich will das trotzdem nicht und dort arbeiten.
Eine Frage zur Corona-Impfung an Frank Bräutigam, schreibt ganz aktuell Nicole per WhatsApp an die 07221 2011. Teenie, 13 Jahre, Eltern geschieden, lebt bei Mutter, gemeinsames Sorgerecht, will sich impfen lassen. Also das Kind möchte. Die Mutter möchte auch. Der Vater lehnt die Zustimmung auch nach mehreren Gesprächen ab. Vermittlungsgespräch bei Jugendamt wurde abgelehnt. Also da sind schon einige Schritte gegangen worden. Beide Unterschriften werden zur Impfung benötigt. Und jetzt kann man die Zustimmung nur einklagen. Nicole ist ratlos und das Kind geknickt.
Das verstehe ich gut. Und die Konsequenz ist, dass man das dann letztlich vor Gericht klären muss. Wir hatten in der ersten Stunde schon so einen ähnlichen Fall. Das ist ganz spannend, weil das zeigt mir einfach, wie stark dieses Thema jetzt aufkommt. Aber vor Gericht in dieser Situation würde ich sagen, dass unsere Hörerin nach den Urteilen, die ich kenne, zumindest gute Chancen haben. Denn wir haben ein Kind mit 13 Jahren, da gibt es schon länger die absolute STIKO-Empfehlung. Und das Gericht orientiert sich daran und sagt, dem Kindeswohl entspricht das, was die STIKO sagt. Deswegen ein Gericht, würde ich zumindest prognostizieren, würde dann der Mutter die Entscheidung übertragen, die sagt, ja, 13-Jährige sollen geimpft werden. Und erst recht, wenn das 13-jährige Kind das auch will, denn die Rolle erkläre ich gerade nochmal. Man könnte ja meinen, die Kinder haben erst oder dann Erwachsene ab 18 was zu sagen.
Ja.
Aber so ist das beim Impfen nicht. Entscheidend ist hier, ab wann kann man, ist man fähig dazu, in eine Impfung einzuwilligen. Und da sagen die Gerichte, es gibt kein ganz festes Alter, aber so ab 14, 15, wenn der Kinderarzt den Eindruck hat, der versteht, was da passiert, dann hat diese Jugendliche ein Mitentscheidungsrecht. Die kann das nicht ganz allein entscheiden, aber wenn bei unserem Hörerinnenfall gerade die Mutter gerichtlich dann das Entscheidungsrecht hat und das Kind erst recht auch zustimmt, dann kann das klappen.
Was gilt denn im umgekehrten Fall, also wenn die Eltern die Impfung wollen, das Kind aber nicht?
Für den Fall, dass das Kind schon einwilligungsfähig ist, nehmen wir mal einen sicheren Fall, 16, dann ist Voraussetzung, dass das beide wollen, Mitentscheidung. Also beide Eltern ja, 16-jähriger Sohn nein, dann aus meiner rechtlichen Sicht ginge die Impfung nicht. Sagen wir, das Kind ist 8 und die Eltern sind sich einig, dann haben die einfach das gemeinsame Sorgerecht und das 8-jährige Kind, das sich vielleicht nicht auf die Spritze freut, aber das muss dann da durch.
Was ist mit der Impfpflicht, über die wir gerade gesprochen haben? Würde die auch für Kinder gelten?
Das ist noch eine ganz offene Frage. Also es gibt ja noch nicht, wie für die Impfpflicht in Pflegeheimen, jetzt schon ein konkretes Gesetz, sondern noch nicht mal einen richtigen Entwurf. Ich kann mir vorstellen, dass sie, also es recht nur für Kinder oder Jugendliche gelten kann, für die es eine STIKO-Empfehlung gibt. Also Stand jetzt wären das sicher nicht die 5- bis 11-Jährigen ohne Vorerkrankungen. Aber vielleicht fängt man auch erstmal stufenweise an. Man könnte diese Impfpflicht ja auch stufenweise einführen und sagen, erstmal die sogenannten vulnerablen Gruppen und sich dann immer weiter vortasten. Also da hat die Politik, denke ich, auch noch Spielraum, wie hart sie da schon gleich am Anfang durchgreift.
Emotionaler Ton meine ich rauszulesen bei der WhatsApp von Felix an den 0722212011. Ihr redet großartig von Kinderimpfen, ja oder nein. Aber die Frage ist durchaus berechtigt, finde ich, von ihm. Wer übernimmt denn die Verantwortung, wenn Kinder nach der Impfung oder falls Kinder nach der Impfung gravierende Probleme bekommen sollten? Auf die Frage hat ja wohl auch noch nie ein Politiker geantwortet. Frank, antworte du.
Ja, mache ich gerne. Das hängt davon ab, Das ist so ein roter Faden. Bei ganz vielen Sachen ist die Impfung empfohlen von der STIKO und dann auch von den Landesbehörden. Wenn die Empfehlung da liegt, also sagen wir mal für ein 13-jähriges Kind, da ist die STIKO-Empfehlung da und es tritt ein sogenannter Impfschaden auf, dann ist gesetzlich geregelt, auch für alle anderen Erwachsenen, bei denen ein Impfschaden auftritt, dass der Staat dafür aufkommt. Also dann Heilbehandlungskosten und so weiter, auch wenn es ganz schlimm kommt, eine Rente zahlen muss. Das ist quasi so die Absicherung oder das, was der Staat sagt, wir empfehlen euch dringend zu impfen und wenn was passiert, dann müssen wir aber auch gerade stehen. Denn die Ärzte, die könnte man natürlich auch verklagen, aber die werden ja sehr ernst nehmen, die Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen aufzuklären über Risiken. Dann gibt es die Einwilligung schriftlich, also da hat man weniger Chancen. Aber man sollte schon wissen, dass der Staat diese Einstandspflicht auch hat. Das ändert dann nichts an dem Schaden, wenn er mal eintreten sollte. Aber die gewisse Sicherheit, dass man finanziell nicht komplett dann liegen lassen wird, die ist schon dann da.
Und sag noch ganz kurz, weil wir es eben auch in den Nachrichten gehört haben, in Rheinland-Pfalz hat die Zahl der gefälschten Impfpässe in den letzten Monaten deutlich zugenommen. Fast 500 Fälle seit September. Das ist kein Kavaliersdelikt.
Nee, genau, da hat der Gesetzgeber auch noch mal nachgebessert, weil es dann so ein paar Unklarheiten gab. Also der Fachbegriff, wenn man da zur Apotheke zum Beispiel geht mit einem falschen Dokument und sich den digitalen Impfausweis holen will, Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Darauf steht eine Geldstrafe, höchstens Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. Man kommt dafür nicht sofort ins Gefängnis, erst recht, wenn man vorher nichts gemacht hat. Also das soll gar nicht die Drohung sein. Aber das ist ein Straftatbestand und das kann ja dann durchaus auch andere Konsequenzen haben. Einfach, dass der Staatsanwalt dann einfach vielleicht mal auf der Matte steht.
Frank Bräutigam, eine Frage, die ganz häufig kommt und sie ist vielleicht perfekt auch gestellt an den ARD-Rechtsexperten. Es wird immer wieder von Impfpflicht geredet. Kommt das einem Impfzwang gleich? Wo macht da der Jurist die Unterschiede und wie können wir das generell einsortieren?
Na, der Unterschied ist halt, kann man das wirklich durchsetzen im Sinne von körperlichem Zwang? Also man kann sich ja theoretisch, ich betone das, die Situation vorstellen, ein Polizist hält einen fest und der andere gibt einem die Spritze. Und das wird es nach meiner Einschätzung wirklich nicht geben. Da würde man die rechtlichen Grenzen dann auch überschreiten. Impfpflicht bedeutet, dass wenn man die Impfung dann nicht nachweisen könnte, dass daran Konsequenzen geknüpft sind. Das klassische Mittel ist zum Beispiel ein Bußgeld, das man dann zahlen muss. Das ist, glaube ich, auch die Lösung, die Österreich gerade gewählt hat. Und dann kann man für sich entscheiden, hole ich die Impfung nach, dann wird mir das Bußgeld sogar entlassen. Also das sind Sanktionen, die daran geknüpft sind. In anderen Ländern gibt es auch noch andere Maßnahmen, die mit der Arbeit dann zu tun haben. Oder man muss Behandlungskosten selber machen. Also da hätte der Gesetzgeber Behandlungskosten selber zahlen. Da hätte der Gesetzgeber Spielraum, wie er das funktionieren kann. Aber es wird einem nicht mit Zwang die Spritze in den Arm gerammt.
Vielen Dank für diese rechtlichen Einschätzungen an unseren Rechtsexperten Frank Bräutigam. Danke dir und dann geht's weiter mit den Ärztinnen und allen in den Pflegeberufen. Denn da ist die Lage natürlich extrem angespannt. SWR-Wissenschaftsjournalist und Arzt Patrick Hühnerfeld ist bei uns im Studio. Hallo Patrick.
Hallo.
Du begleitest seit Beginn dieser Pandemie immer wieder die Menschen in der Uniklinik in Freiburg, teilweise tagelang. Eine Sache, über die viel diskutiert wird, das Verhältnis Geimpfte, Ungeimpfte auf der Intensivstation. Was kannst du darüber berichten?
Also auf der Station, wo ich jetzt war, da war es in letzter Zeit tatsächlich so, dass die letzten 100 Patienten, von denen waren nur 2 geimpft. Das heißt also sehr, sehr selten. Aber wenn man es sich bundesweit anschaut, sind die Zahlen ein bisschen anders. Da müssen wir 2 Altersgruppen unterscheiden. Wenn wir uns die über 60-Jährigen anschauen, da sind es gut 60% Ungeimpfte. Das heißt also, die Gruppe von Geimpften ist dann noch relativ groß, 40%. Auf den ersten Blick ein bisschen verblüffend, woran liegt es? Da muss man bedenken, bei den über 60-Jährigen sind eigentlich schon über 86% geimpft. Das heißt also, die sehr kleine Gruppe von Ungeimpften nimmt sehr, sehr viele Intensivbetten in Beschlag. Das ist das eine. Und warum kommen die überhaupt, die über 60-Jährigen, wenn sie geimpft sind? Das hat 2 Gründe. Zum einen liegt bei denen die Impfung schon lang zurück. Das heißt, die sind oft noch nicht geboostert. Das heißt, der Immunschutz hat nachgelassen. Und der zweite Grund ist, in der Altersgruppe gibt es auch besonders viele schwere Erkrankungen. Aber die spannendere Gruppe ist natürlich die der unter 60-Jährigen. Und da ist es tatsächlich so, da gibt es fast sehr selten noch die geimpften Patienten. Das sind, wenn welche mit schweren Vorerkrankungen oder welchen, die Probleme mit dem Immunsystem haben, deutlich über 80% sind Ungeimpfte in dieser Altersgruppe. Und das ist besonders tragisch, weil das unnötig ist eigentlich. Die meisten müssten da nicht liegen, wenn sie geimpft wären.
Und was du eben im Vorgespräch auch schon gesagt hast, ist, dass sich dann auch so ein bisschen, naja, die Stimmung unter den Pflegenden und bei den ÄrztInnen ändert. Ist das richtig so?
Ja, das ist tatsächlich so. In den ersten 3 Wellen hatten alle Mitleid mit den Patienten. Da liegt jemand, den hat es unverschuldet total schwer getroffen, der kämpft um sein Leben. Und jetzt ist dann doch eher die Situation, dass man da steht und sagt, warum liegst du da? Warum hast du dich nicht impfen lassen? Warum dieses unnötige Leid? Und das zerreißt die Pflegenden auch, die Ärzte, die Teams dort wirklich, weil man es nicht versteht. Das ist eine Fassungslosigkeit, die sich da breit macht.
Wenn du dann also berichtest aus deinem Einblick, was würdest du sagen, hat sich in der 4. Welle am meisten verändert? Ist das die Stimmung, mal abgesehen von der Arbeitsbelastung?
Es ist tatsächlich, glaube ich, die Stimmung, weil, also jetzt auf Seite der Intensivteams, auf Seite der Patienten ist es vor allem, dass es dieses Unnötige ist. Das ist ja das, was ja auch die Teams so fassungslos macht. Wir haben normalerweise ja Patienten, da wird mit aller medizinischen Kunst geguckt, was man machen kann. Und wir wissen bei ganz vielen Fällen, die da jetzt liegen, das wäre überhaupt nicht nötig, es wäre verhinderbar gewesen. Und gerade das erschüttert die Teams so. Da ist dann auch Wut dabei, dass man da überhaupt nichts machen kann. Vor allem, wenn man sich dann teilweise von ungeimpften Angehörigen, die Corona-Leugner sind, noch dumme Sprüche dazu anhören muss. Dann ist aber auch vor allem trotzdem viel Mitleid, weil so eine schwere Erkrankung trifft ja nicht nur den Patienten, sondern auch die Familie. Da sind jetzt viele Väter und Mütter, die da liegen, um ihr Leben kämpfen. Daheim die Kinder, die Angst haben, dass Mama oder Papa nicht zurückkommen. Das ist ja wirklich fürchterlich. Und dann ist dann vor allem auch wahnsinnig viel Trauer, weil nach wie vor sterben gut die Hälfte der Patienten, die auf der Intensivstation sind mit Covid-Erkrankung, sterben auch in dieser Altersgruppe. Das ist wirklich tragisch.
Wie viele Menschen auf den Stationen hast du mitbekommen, die sagen, ich mag meinen Job nicht mehr?
Eine ganze Reihe. Ich bin jetzt nach der dritten Welle weg und habe gedacht, ich muss ja nicht wiederkommen. Ich habe auch zu den naiven Menschen gehört, die gedacht haben, okay, wir haben es jetzt hoffentlich hinter uns. Wir impfen uns alle, jetzt haben wir es. Ja. Und ich kam wirklich jetzt in der vierten Welle und es waren viele Gesichter nicht mehr da. Also es war, ist echt ein großer Austausch stattgefunden. Es haben viele das Handtuch geworfen. Ich kann es auch verstehen, weil es ist ein Knochenjob. Gerade die Behandlung von Covid-Patienten, die müssen ja täglich mit all den Schläuchen auf den Bauch gedreht werden, weil die Lunge da besser heilt. Das ist ein Knochenjob, der ist anstrengend. Und jetzt noch diese psychische Belastung dazu mit dieser emotionalen Achterbahnfahrt. Ich glaube, ich würde das auf Dauer auch nicht aushalten.
Wenn Menschen lange auf einer Intensivstation liegen und dann, ich sag mal, mit dem Schrecken und wer weiß was noch davonkommen, also wenn die wieder entlassen werden können, hast du auch mit solchen Menschen geredet? Also gibt es da eine Art Einsehen oder wie gehen solche Menschen mit der Lage um?
Also die aus der vierten Welle, die liegen ja jetzt ja noch da, aber ich habe ja eine ganze Reihe Patienten begleitet aus den ersten drei Wellen. Und da ist es, also das Leben ist komplett anders als vorher. Diese Erfahrung, fast gestorben zu sein, gerade noch so davongekommen zu sein und dann aber häufig auch noch starke Einschränkungen zu haben. Die Lunge klappt noch nicht richtig, die Leistungsfähigkeit ist nicht da. Das verändert das Leben komplett. Also das ist nicht wie vorher, so ein Intensivaufenthalt generell, aber jetzt gerade bei so einer schweren Erkrankung über so lange Zeit, krempelt das Leben komplett um. Das ist nichts mehr wie vorher. Bei denen, die ich jetzt begleitet habe, ist vor allem viel Dankbarkeit, dass sie diese Chance weiterzuleben überhaupt haben. Aber natürlich auch ein unglaublich kräftezehrender Kampf zurück ins Leben, weil das sind Monate mit Reha, wo noch nicht so geht, wie es vorher war und wo man auch häufig nicht auf den Zustand zurückkommt, sondern wo man mit großen Einschränkungen nur noch weiterleben kann.
Und jetzt können ja sowohl Geimpfte als auch Ungeimpfte aus diesem Zustand Intensivstation dann wieder ins Leben zurückkehren. Findet denn bei den Ungeimpften so eine Art Einsehen statt oder am Ende ein Bereuen, dass sie sich nicht haben impfen lassen? Ist das meistens zu merken?
Ist zurzeit noch schwer zu sagen, weil die ja noch mittendrin sind in der Welle. Also es sind sicher einige, die das bereuen. Die meisten auf der Intensivstation verdrängen das aber natürlich noch. Das ist ja noch sehr, sehr frisch. Und auf der Intensivstation hat man ja auch gar nicht die Zeit. Man ist oft noch gar nicht richtig beieinander, um sowas zu verarbeiten. Das ist ja dann ein Prozess, der eher in der Reha dann nachher einsetzt. Und da bin ich mir schon sehr sicher, dass das sehr, sehr viele bereuen werden. Weil egal wie, wenn man weiß, es wäre nicht nötig gewesen, wird man sich selber natürlich Vorwürfe machen. Gerade wenn man damit bleibenden Schäden am Ende zurückbleibt.
SWR-Wissenschaftsjournalist und Arzt Patrick Hühnerfeld. Wir sprechen gleich noch über psychologische Aspekte. Kurz vor Weihnachten und an den Feiertagen belastet das Thema Impfen viele gute Freunde und Familien. Der soziale Druck ist für viele ein großes Problem. Eure Fragen dazu beantworten wir gleich mit einem Psychologen nach 14:30. Das SWR3-Spezial bis 15 Uhr. Es gibt keine Spaltung in der Gesellschaft, sagt unser Bundeskanzler Olaf Scholz, weil eine lautstarke Minderheit jetzt sehr radikal vorgeht, dürfen wir nicht für die gesamte Gesellschaft eine Spaltung unterstellen. Aha, also nur eine Minderheit, die viel Krach macht. Hier ist das SWR3-Spezial, eure Fragen rund ums Impfen. Uns jetzt zugeschaltet ist Psychologe Professor Peter Kirsch vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Was haben Sie bei der Aussage von unserem neuen Bundeskanzler gedacht?
Ja, ich kann das natürlich verstehen, dass man sich das wünscht, aber ich bin leider nach dem, was wir in den letzten Monaten erlebt haben, deutlich weniger optimistisch, dass wir keine Spaltung haben. Es sind doch nicht unerhebliche Anzahl an Menschen, die das Gefühl haben, sie werden nicht mehr richtig akzeptiert. Und auf der anderen Seite die Mehrheitsgesellschaft, die das Gefühl hat, dass diese Minderheit uns davon abhält, wieder in unser normales Leben zurückzukehren.
Geht uns also das Verständnis füreinander flöten?
Ein bisschen hat es den Anschein. Wir wissen das natürlich nicht tatsächlich in absoluten Zahlen. Also wenn der Bundeskanzler sagt, das ist nur eine kleine Minderheit, dann ist es sicher eine Minderheit. Aber wie groß sie ist, das wissen wir ja leider gar nicht genau. Aber es ist sicher so, dass es immer schwieriger wird, miteinander im Gespräch zu bleiben und Verständnis füreinander aufzubringen.
Wir merken das an so vielen Reaktionen und Mails und Sprachnachrichten aus SWR3-Land. Zum Beispiel hat sich Klaus bei uns gemeldet. Er hat ein Problem mit seiner Schwester. Klaus ist geimpft, seine Schwester nicht.
Tut das aus verschiedenen Gründen nicht. Das ist auch für mich völlig in Ordnung, aber ich habe für mich entschieden, dass ich sie dann an Weihnachten nicht sehen möchte, weil mir das einfach zu heikel ist mit der aktuellen Situation und habe versucht, ihr das zu erklären, aber sie hat es natürlich schwer aufgenommen und ist jetzt, denke ich mal, sauer oder auch enttäuscht von mir, dass ich ihr das so gesagt habe und wollte mal fragen, wie man an so eine Situation rangeht, weil es ja im Moment einfach echt ein schwieriges gesellschaftliches Thema ist. zwischen Geimpften und Ungeimpften.
Und da bricht schon öfter mal die Stimme. Fragen wir den Psychologen Peter Kirsch, gibt es irgendwie einen Tipp, mit dem Klaus die Situation lösen kann?
Also was mir jetzt sofort ins Auge oder ins Ohr gesprungen ist bei dem O-Ton von Klaus, ist, dass er gesagt hat, ich nehme mal an, sie ist sauer. Das spricht ja dafür, dass er das mit ihr gar nicht wirklich besprochen hat. Ja, und ich glaube, das Wichtige ist in solchen Situationen, dass man miteinander im Gespräch bleibt und man sich gegenseitig auch ernst nimmt. Also er sagt ja, dass er Verständnis dafür hat, dass seine Schwester sich aus bestimmten Gründen nicht impfen lassen möchte. Und genauso hat er natürlich auch den Anspruch, dass seine Schwester ihn ernst nimmt, wenn er Angst hat, davor mit ungeimpften Menschen in Kontakt zu kommen. Und ich denke, gegenseitig sich das zu erklären und miteinander darüber zu sprechen, wie können wir mit der Situation umgehen, ist entscheidend. Also wir haben, glaube ich, im Moment sehr, sehr viel so Bauchschmerzen mit der jeweils anderen Position zu sprechen. Und dadurch werden wir irgendwie sprachlos. Und das ist kein guter Weg, um aus diesem Konflikt rauszukommen.
Also immer miteinander reden. Und kann das dann auch schon so dieser berühmte erste Eisbrechersatz sein? Wie glaubst du oder wie können wir aus dieser Situation, aus diesem Konflikt rauskommen?
Es ist zumindest der Einstieg. Ja, also signalisieren, ich lehne dich nicht als Mensch grundsätzlich ab, aber ich kann diese Haltung, die du hier hast, ganz, ganz schlecht nur verstehen. Bitte erklär es mir und bitte verstehe auch, dass ich eine andere Haltung habe.
Andi aus Reutlingen hat sich bei uns gemeldet. Er fragt sich, wie er sich als Geimpfter verhalten soll, wenn er über Weihnachten ungeimpfte Familienmitglieder besuchen möchte. Herr Kirsch, muss man das Thema vielleicht für die Dauer des Besuchs einfach völlig ausklammern? Oder ist das unrealistisch? Oder können vielleicht geimpfte, ungeimpfte Familienmitglieder sogar eher überzeugen als eine große Aufklärungskampagne?
Also das sind jetzt viele Fragen. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man das Thema komplett ausblenden kann. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wir versuchen das immer wieder auch im privaten oder im familiären Kreis Gespräche über andere Themen zu führen. Aber irgendwann im Laufe des Gesprächs kommt man zu dem Thema zurück, weil es einfach so dominant ist in unserem Leben im Moment. Also ich glaube, dass wenn man versucht, um das Thema herumzulavieren, dass das nur die Anspannung und das Unwohlsein erhöht, das erinnert ja so ein bisschen an das, was wir immer schon so von Weihnachten kennen, so wo man versucht, heile Welt zu machen. Und meistens geht es dann doch schief. Ja, also insofern lavieren würde ich nicht sagen. Ich glaube tatsächlich auch eher, wenn ich noch eine gute Beziehung habe zu meinen Familienangehörigen, dann ist das eine größere Chance, dass die vielleicht auch nochmal ihre Ablehnung überdenken, als dass die Aufklärungskampagnen, die uns jetzt seit Monaten um die Ohren gehauen werden und die ja leider, wenn man die Zahlen sich anschaut, nicht mehr sehr viele Effekte haben.
Und dann sagen Experten wie Sie ja gerne auf jeden Fall weiter mit kommunizieren und die Emotionen rausnehmen. Und wenn ich das höre, da frage ich mich immer, wo ich mir selber auch anmerke in Diskussionen. Ich bin innerhalb kürzester Zeit, geht mir eine Meinung tierisch gegen den Strich, welche auch immer das sein muss. Also wie ist es möglich, Emotionen aus so einem Gespräch rauszuhalten?
Ja, das ist eine vollkommen berechtigte Frage und das ist auch wirklich nicht leicht, weil ja so vollkommen diametrale Überzeugungen aufeinanderstoßen und man sich häufig denkt, wie kann man denn das nicht sehen, ja, was passiert auf den Intensivstationen und so weiter, wie kann man das negieren, dass das eine große Bedrohung ist, und das macht natürlich Emotionen. Also ich glaube tatsächlich, Emotionen kann man nur dann ein Stück weit in den Griff bekommen, wenn man einen Schritt zurücktritt und versucht, tatsächlich Verständnis zu entwickeln. Ich glaube, unsere gegenseitige Empathie ist ein ganz entscheidender Punkt. Das ist uns ein Stück weit verloren gegangen, zu verstehen und mitzufühlen, die Perspektive und den Zustand des Gegenübers. Das ist nicht leicht, das sagt man so, aber wir müssen es immer wieder versuchen.
Und gibt es noch so einen Kommunikationstipp, auch wenn wir völlig andere Meinung haben als der andere? Ist da quasi die richtige Umgangsweise, noch mehr fragen und zuhören und verstehen wollen?
Ja, also entscheidend ist eben, dass ich nicht versuche, Botschaften zu senden, wo ich versuche, andere andere unter Druck zu setzen, sich meiner Position anzuschließen, sondern offen bin für die Sorgen und Überlegungen des Gegenübers und dann sachlich meine eigene Haltung vorbringe und dann aber auch den Anspruch natürlich haben muss und haben darf, dass meine Sichtweise und meine Empfindungen genauso wahrgenommen und ernst genommen werden.
Das SWR3-Spezial, eure Fragen rund ums Impfen. Seit 13 Uhr reden wir mit Virologen, mit Kinderärzten, mit Rechtsexperten, mit Menschen, die sich auskennen, viel Zeit auf Intensivstationen verbringen. Und wir stellen eure Fragen, die gekommen sind, per WhatsApp an die 07221-2011. Zum Beispiel hat uns auch Claudia geschrieben. Sie schreibt, der Schulleiter der Schule meiner Tochter hatte im späten Frühjahr einen Nervenzusammenbruch, weil Corona-Leugner ihm per Anwalt gedroht haben. Das sind natürlich viele spezielle Fälle, aber, Frage an den Psychologen Peter Kirsch, wir merken, der gesellschaftliche Druck nimmt schon stark zu, ne?
Ja, das ist sicher nicht zu bestreiten, dass wir alle immer mehr unter Druck geraten. Es ist ja auch, glaube ich, so, dass durch solche Attacken, wie sie jetzt gerade beschrieben worden sind, bei uns allen auch die Anspannung steigt, also auch die Sorge steigt, die eigene Haltung auch klar zu formulieren, weil man immer das Gefühl hat, man gerät ruckzuck unerwartet in eine Konfrontation, die man sich eigentlich nicht wünscht.
Eine Mail hat uns einigermaßen schockiert. Ein Schüler schreibt uns, er möchte anonym bleiben, schreibt aber, ich bin 14. Mehrere Klassenkameraden von mir sind der Meinung, sie müssten mich in den Pausen und auch während des Unterrichts überreden, dass ich mich gegen Corona impfe. Das führt dazu, dass meine Lehrer der Meinung sind, dass ich immer Unruhe im Unterricht stifte, obwohl meine Mitschüler in Wirklichkeit die ganze Zeit reden und ich ihnen nur sage, dass sie leise sein sollen, da ich dem Unterricht folgen möchte. Also auch Jugendliche leiden natürlich darunter, was da auf vielen Schulhöfen vermutlich los ist, können ja manche auch Eltern nur ahnen. Auch da, wie wäre ein konkreter Tipp?
Naja, ich meine, hier haben wir eigentlich hier wahrscheinlich das gleiche Phänomen. Ja, also der Mensch, der 14-jährige Mensch, der jetzt diese E-Mail geschrieben hat, hat ja offensichtlich sich entschlossen oder seine Eltern, das weiß man natürlich jetzt nicht, dass er nicht geimpft wird, während seine Klassenkameraden offensichtlich das Gefühl haben, es ist notwendig, dass wir uns alle impfen lassen. Und das kann man natürlich auch aus der Perspektive der Klassenkameraden verstehen, dass sie das Gefühl haben, alle, die sich nicht impfen lassen, halten uns davon ab, dass es endlich mal vorbei ist mit dieser mehr oder weniger unerträglichen Pandemielage. Und dann ist es natürlich für junge Menschen noch schwieriger, sich in die Perspektive des anderen hineinzuversetzen und zu verstehen, warum jetzt der Klassenkamerad nicht geimpft ist. Auch hier, finde ich, ist das Einzige, was man machen kann, ist, dass man Verständnis füreinander aufbringt, sowohl Verständnis für den aufbringt, der nicht geimpft ist, als auch für die es einfach nicht mehr aushalten, dass die Pandemie nicht zu Ende geht und eben, und das wird uns allen ja auch ständig gesagt, davon ausgehen, dass das daran liegt, dass sich einfach zu viele Menschen nicht impfen lassen. Also dass das natürlich dann Emotionen auslöst, gerade bei jungen Leuten, die ihre Freunde sehen wollen, die feiern wollen und so weiter, das kann man ja auch verstehen.
Ja. Aus psychologischer Sicht denke ich auch, ein sehr interessanter Aspekt sind Menschen, von denen behauptet wird, sie waren am Anfang gegen eine Impfung, jetzt wären sie vielleicht mittlerweile dafür, finden aber nicht mehr diesen Moment, wo sie sagen können, ah, ich habe mich jetzt ein Jahr lang geirrt, ich lasse es doch zu. Also so der eigene Druck, bei seiner Meinung bleiben zu müssen. Was sagt der Psychologe?
Ja, das ist eine sehr interessante Überlegung. Wir wissen natürlich, also ich bin ja schon auch sehr stark Wissenschaftler und möchte natürlich solche Vermutungen immer auch empirisch überprüft sehen. Wir wissen nicht, wie groß diese Gruppe ist, die vermutet wird. Aber wir kennen natürlich alle den Mechanismus, dass man will sein Gesicht nicht verlieren. Ja, und es ist ja auch so, dass also zum Beispiel in der ganzen Diskussion, wenn Politiker ihre Meinung geändert haben, jetzt zum Beispiel sagen, wir müssen doch über eine Impfpflicht nachdenken, dann wird uns das ja auch und den Politikern das ja auch immer wieder vorgehalten. Ihr habt aber doch gesagt. Das heißt, es ist in unserer Gesellschaft extrem schwer, seine Meinung zu ändern, ohne sein Gesicht zu verlieren. Ja, und insofern, wenn es diese Gruppe wirklich gibt, wie gesagt, ich weiß nicht, wie groß sie ist, für die wäre natürlich eine Impfpflicht eine große Erleichterung, weil sie dazu führen würde, dass sie so wie sie es eigentlich möchten, aber eben nicht offen kommunizieren können, sich impfen lassen können.
Provozierend gesagt, haben doch Politiker damit nicht so ein großes Problem, oder? Die sagen einfach, naja, die Faktenlage hat sich geändert, dann ändert sich meine Meinung.
Ja, aber das ist ja eigentlich, also ich meine, so ist es ja eigentlich auch. Also so sollte es doch eigentlich auch sein. Wenn wir neue Informationen haben, wenn wir neue Argumente haben, dann müssen wir auch in der Lage sein, unsere Meinung zu ändern. Aber natürlich wird einem immer vorgehalten, aber du hast doch letztes Jahr noch das und das gesagt. Und man gerät immer in sozusagen in eine Verteidigungsposition, wenn man seine Meinung ändert. Ich finde, wir müssten in unserer Gesellschaft viel offener dafür sein, dass Menschen erkennen, ich habe geirrt, das dann auch zugeben dürfen und ihre Meinung ändern können. Das wäre sehr, sehr hilfreich, ganz unabhängig von der Pandemie.
Caro Knape aus dem SWR3-Team, da ist ja wirklich einiges gekommen jetzt in den letzten 2 Stunden. Ne?
Wahnsinnig viele Mails und Nachrichten ins Studio. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe einfach mal zum Schluss ein paar rausgegriffen. Steffi schildert nochmal die Situation, in der gerade viele Eltern stecken in Sachen Kinderimpfung. Sie schreibt, wofür soll man sich da als Eltern entscheiden, wenn man die Verantwortung für das Kind hat? Man weiß es einfach nicht. Frau S. hat sich entschieden. Sie hat geschrieben, unsere Kinder, 17, 12, sind vollständig geimpft. Die Kleinste mit 7 hat letzte Woche die erste Impfung erhalten. Wir Eltern sind dreifach geimpft. Ich vertraue denen, die Ahnung davon haben. Ein neues Virus ist doch beängstigender wie eine Impfung. Dass man skeptisch ist, ja, aber sich von Fachleuten aufklären und dann die Angst nehmen lassen. Und sie schreibt, auch wenn Kinder leichte Verläufe haben, sehen wir in der Schule, was nach einer Erkrankung manchmal folgt. Long-Covid ist nicht das, was wir für Kinder wollen können. Fabian ist eingegangen nochmal auf das schwierige Verhältnis gerade zwischen Geimpften und Ungeimpften. Er schreibt, wenn man in den sozialen Medien versucht, konstruktiv mit Impfgegnern zu diskutieren, dann wird man inzwischen oft beleidigt. Diese radikalen und beleidigenden Äußerungen vermitteln eben das Bild, dass man mit vielen gar nicht mehr reden kann. Silke Freund aus Karben schreibt zum Schluss, sehr gute Sendung, sollten alle Sender jeden Monat machen. Fundierte Tatsachen sind wichtig, so kann man hoffentlich noch Impfskeptiker überzeugen. Viele meinen nämlich immer noch, dass die Impfung die DNA unprogrammiert.
Psychologe Peter Kirsch, vielen Dank auch an Sie fürs Dabeisein. Gibt es berühmte letzte Worte? So ein kluger Satz fürs Ende?
Wow, ja. Also ich wünsche mir, dass wir in unserer Gesellschaft es wieder hinbekommen, aufeinander zu hören, aufeinander zuzugehen, uns gegenseitig zu akzeptieren, ernst zu nehmen und vielleicht jeder so ein bisschen von der Verhärtung rausbekommt. Und dann schaffen wir es vielleicht doch noch durch diese Pandemie.
Und zwar durch Reden, 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 oder?
Ja, das, da kommen wir nicht drum rum.
Dann vielen Dank also an der Stelle auch an Sie. Nicht alle konnten diese kompletten 2 Stunden hören bei SWR3 oder schauen im SWR-Fernsehen. Viele fragen schon auf swr3.de nach. Aber was schon möglich ist, ihr könnt jetzt schon die erste Stunde nachhören auf swr3.de. Diese 2. Stunde kommt auch gleich. Außerdem haben wir viele Antworten auf Fragen dann eben auch schon online gestellt auf swr3.de. Also informieren ist möglich, ist kein Problem. Und Meinung ändern, wenn es angesagt ist auch keins. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt geht's weiter ab 3 mit unserer Nachmittagsshow. Mein Name ist Sebastian Müller.